einem Haushalt vergleichen mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern.
Mit dieser Methode misst man auch Armut. Aber wenn Herr Zorre jetzt wissen möchte, ab welchem Einkommen gehört jemand zur Mittelschicht, was antworten Sie ihm?
Da ist es, kommt es darauf an, welche Einkommensgrenzen man setzt. Die Armutsgefährdungsquote liegt bei 60% des equalisierten Haushaltseinkommens. Bei der Mittelschicht beginnen die meisten Grenzen bei etwa 75%. Das ist sozusagen der Anfang der Mittelschicht, etwas überhalb der Armutsgefährdungsgrenze, um auch irgendwie diese Stabilität abzubilden, um nicht unmittelbar armutsgefährdet zu sein. Und bis circa, da wird es dann schwieriger zu sagen, wo beginnt denn tatsächlich die obere Einkommensschicht. Hier gibt es unterschiedliche Grenzen, einerseits 125%, 150% oder die OECD, die sagt 200%. Um das zu veranschaulichen, für einen Single-Haushalt wäre das für das Einkommensjahr 2018, wäre ein Single-Haushalt Teil der Mittelschicht mit einem Einkommen zwischen 19.000 und 51.000. Für eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern wäre das umgerechnet 40.000 bis etwa 110.000 Euro im Jahr.
Man sieht, wie breit diese sehr große Bevölkerungsgruppe gefasst wird. Ich möchte nun unsere Hörerinnen und Hörer um ihre Teilnahme bitten. Unser erster Anrufer ist Herr Schmidt. Schönen Nachmittag.
Ich grüße.
Ja, Sie sind
Sie
auf
hören mich?
Sendung. Wunderbar.
Wow. Wolfgang Schmidt von der AMSL, den Arbeitslosen Menschen suchen effektive Lösungen, also eine Arbeitslosen-Selbstorganisation. Wir haben mit Jahre und jahrzehntelanger Arbeitslosigkeit Erfahrung. Und auch mit dem Bild, das man uns zuschreibt, wie allen anderen sozial schwach Gemachten, also es sind ja Regeln, die unser Vermögen verwerten und die Zuverdienst verhindern und die alles Mögliche machen bis hin zu Exekution und Konkurs, dass man, wenn man mal arm ist, recht arm ist. Und was mich so stört, ist, dass die Mittelschicht, die wir total mögen, weil wir wären auch gern dort, behauptet wird, dass diese allein den Sozialstaat tragt. Und ich halte das für einen buchhalterischen Taschenspielertrick. Nämlich, wenn jemand gar nicht etwas bekommt, dann kann er natürlich auch nichts abgeben. Aber ob derjenige oder diejenige, die was bekommt und dann das abgibt, mehr beiträgt als diejenigen, die gleich gar nichts bekommen, das ist für mich die Frage. Das kann man fragen für Arbeitsplätze, bezahlte an sich. Das kann man fragen für eine Billiglöhnerin, die sie im ganzen Tag zerfranst. Und dann sich noch anhören muss, dass sie eh keine Steuern zahlt und quasi eh den Sozialstaat nicht mitfinanziert, dann finde ich das voll gemein. Umgekehrt soll das aber kein Argument sein gegen die Wirtschaftsleistung der sogenannten Mittelschicht, sondern ich meine nur, dass es total wichtig wäre, dass sich Mittel- und Unterschicht als gemeinsame Finanzierer des gesamten Systems, des gesamten Sozialstaates, Bildung und so weiter verstehen. Weil die, die ganz viel verdienen, und die Zahlen waren jetzt alle wieder ganz verwirrend, und ich war am Anfang auch ganz interessiert an meinem Leben am Anfang, dass das alles gar nicht so klar definiert ist. Die Zahlen waren wieder alle verwirrend, aber irgendwelche Multimilliardäre und so, die zahlen in Wirklichkeit gemessen an ihrem angeblichen Vermögen und Einkommen eigentlich gar nichts mehr dazu, profitieren aber sehr wohl auch von Bildung, sozialen Frieden, Gesundheitssystem und so weiter. Nochmal mein Plädoyer, Taschenspielertrick buchhalterisch durchschauen, dass die, die schon gar nichts bekommen, die, die keinen Arbeitsplatz bekommen, die wenig Lohn bekommen, die in Teilzeit arbeiten, die unbezahlt arbeiten, Frauen, Kinder, also Frauen, die Kindererziehung und so weiter machen, dass die mit berücksichtigt werden und dass das verstanden wird, dass es nicht nur die Mittelschicht ist, die unser System tragt, sondern wir beide.
Vielen Dank, Herr
Danke für die
Schmidt.
Geduld.
Danke für Ihren Beitrag. Wer möchte antworten? Frau Dr. Wiesböck, Sie kann ich nicht sehen.
Ja, vielen Dank für dieses wichtige gesellschaftspolitische Plädoyer. Sie sprechen sehr viele wichtige Punkte an. Also ich fand es sehr als Soziologin selbstverständlich sehr gut, dass Sie anfänglich auf die Strukturen verweisen, die zu erhöhter Ungleichheit und Armutsbetroffenheit führen und weniger weg von diesem populistischen neoliberalen Narrativ, der individuellen Verantwortungszuschreibung. Man ist selbst verantwortlich für die eigene soziale Position. Das ist ja nicht der Fall.
Oder nicht mehr der Fall. Wir haben ja über dieses Versprechen gesprochen, dass es den Kindern besser gehen wird. Dieses Aufstiegsversprechen.
Dieses Aufstiegsversprechen, das viel zitierte Aufstiegsversprechen, findet aktuell gegenwärtig nicht statt. Die Chancen für soziale Mobilität sind gesunken. In Österreich schaffen nur 15% der Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen einen Aufstieg. Also dieses Versprechen, dass sich Leistung lohnen wird oder lohnt, gilt sehr eingeschränkt. Und Privilegien, Vermögen und Berufschancen werden in Österreich überwiegend vererbt. Ich wollte noch kurz auf den Punkt eingehen vom Anrufer, dieses Argument, dass bestimmte Gruppen den Sozialstaat nicht mitfinanzieren, ich finde, hier wäre es auch sehr wichtig, wirklich sachlich auf die Bedingungen eines Wohlfahrtsstaats, auf die Idee der solidarischen Umverteilung zu schauen. Weil die Idee der solidarischen Umverteilung ist nicht, man darf maximal das herausbekommen, was man einzahlt, weil dann könnten wir alle individuelle Versicherungen abschließen und brauchen keinen Wohlfahrtsstaat. Die Idee und dieses gesellschaftliche Modell basiert darauf, dass wir als Gesellschaftsmitglieder Interesse daran haben, wie das der Anrufer auch betont hat, dass es allen Leuten so gut wie möglich geht und dass man solidarische Beiträge leistet, damit das erfolgt, damit wenn die bestimmte Arbeitskräfte nicht nachgefragt werden und nachgefragt werden können, wie das aktuell der Fall ist, dass es eine Absicherung gibt. Also hier ist es, finde ich, aus meiner Sicht auch sehr wichtig, wirklich grundsätzlich dahinter zu schauen, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben und worauf basieren unsere Modelle eigentlich.
Jetzt hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wir sagen oder feststellen können, dass die Mittelschicht schrumpft, wo auch immer man den Grenzwert nun zieht, dass die Sozialleistungen gekürzt oder zumindest nicht adäquat erhöht wurden. Also diese Umverteilungsidee, die hat uns vor vielem bewahrt, wenn man so möchte.
Ja, also es gibt sehr viele gesellschaftliche, strukturelle Faktoren für Statusverunsicherungen. Es wurden schon sehr viele genannt. Also die Wohnkosten, der Anteil der Wohnkosten an Haushaltseinkommen ist stark gestiegen. Wir sehen Arbeitsmarkttransformationen, also die Auslagerung von Arbeit in Niedriglohngebiete, die Entstandardisierung von Beschäftigungsverhältnissen, also die Zunahme an befristeten, prekären Beschäftigungsverhältnissen, wachsende Lohnungleichheit, geschwächte Gewerkschaften, all diese Dinge. Wir sehen Kürzungen im Bereich Wohlfahrtsstaat, die auch eine tragende Rolle für erhöhte Armutsgefährdung spielen. Was auch zu beobachten ist, ist eine Pluralisierung von Lebensformen, also Zunahme an Anteil von Alleinlebenden oder auch Alleinerziehenden, die in Österreich zur eine enorm starke Armutsgefährdung aufweisen mit einer Quote von 46%. Auch die Chancen für soziale Mobilität sind gesunken, wie ich schon erwähnt habe. Und was auch bereits erwähnt wurde, ist die starke Vermögenskonzentration in Österreich. Also die obersten 10% haben mehr als die restlichen 90% der Bevölkerung gemeinsam. Und das hat zahlreiche negative Konsequenzen für die Gesellschaft, wie wir auch aktuell beobachten können. Also etwa politische Einflussnahme auf Kosten der breiten Bevölkerung. Und wie Kollegin Derndorfer schon erwähnt hat, die OECD, die WIFO, aber auch Umfragen in der Bevölkerung sprechen sich für eine höhere Besteuerung von Vermögen aus. Bisher wurde das in Österreich noch nicht umgesetzt. Und ein letzter Faktor, den ich gerne betonen möchte, ist, dass auch gesellschaftliche Prozesse der Tertiarisierung dazu geführt haben, dass die Mitte schrumpft. Also Dienstleistungsorientierung der Gesellschaft, das hat zu einer Gleichzeitigkeit von Aufstiegs- und Abstiegsprozessen geführt. Also einerseits hat die hochqualifizierte Wissensarbeit zugenommen und einfache Dienstleistungen, während mittlere Positionen deutlich abgesunken sind. All diese Entwicklungen führen dazu, dass die Mitte in vielen westlichen Gesellschaften schrumpft, und auf diese strukturellen Prozesse sollten wir genauer schauen und weniger auf individuelle Prozesse.